Es geht bei Corporates, bei Startups und im Sport immer um Potenzial. Und das Potenzial von uns allen ist unfassbar groß. Es ist so groß, dass wir es uns kaum vorstellen können. So groß ist es. Und die Frage ist relativ einfach, wer kann das denn heben? Könnte ich jetzt das Potenzial von Basti heben? Oder könntest du mein Potenzial heben?
Was meinst du mit heben?
Ja, dass ich dir jetzt sagen könnte, Basti, mach mal so und so und dann bist du perfekt oder bist die nächste Version von dir selber. Könnte ich das tatsächlich schaffen? Nein. Das kannst nur du selber schaffen. Du kannst dich entwickeln und Themen und Schlüssel und Zugänge zu deinem Wachstum auch zulassen, aktiv steuern, wenn du das wirklich ganz innerlich wirklich willst. Und dann sind wir bei dem Thema Eigenverantwortung. Übernimmst du die Eigenverantwortung für deine Entwicklung oder willst du, dass irgendjemand anders für dein Leben verantwortlich ist?
Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg?
Mit einer tollen Persönlichkeit hier aus Hamburg. Er bezeichnet sich selber als Exponential Pioneer, auf jeden Fall laut LinkedIn. Ganz kurzer Auszug aus seiner bisherigen Vita. Von 2007 bis 2020 war er Geschäftsführer der HSBA, Hamburg School of Business Administration. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Wir sind uns glücklicherweise im Rahmen meiner Moderation für die LeadCon 2023 begegnet. Und da hatte ich schon im Vorgespräch das Gefühl, der Typ ist richtig spannend, inspirierend und Horizont erweiternd. Das war wirklich so ein Gedanke. Und dann habe ich ihn mit unter anderem folgenden Worten in der Messe Hamburg für seine Keynote anmoderiert. Er hat total Bock, etwas zu bewegen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Entwicklung von KI-Geschäftsmodellen. Ja, ihr seid noch mit mir auf der Bühne in der Messe. Mit seinem Exponential Innovation Institute hat er Erfahrung aus der Begleitung von 100 Startups und der Transformation von 100 Corporates. Er bleibt noch sitzen mir gegenüber, das ist gut. Zudem begleitet das Exponential Innovation Institute im gerade gestarteten AI Startup Hub in Hamburg jedes Jahr 30 KI-Startups aus Norddeutschland. Er möchte zum selber Gestalten und Umsetzen eigener Lösungen inspirieren und es geht ihm darum, Vorfreude auf die Zukunft zu vermitteln. Hier ist der Geschäftsführer und Gründer des Exponential Innovation Institute, Dr. Uwe Samuels. Und ich sage jetzt Moin Uwe.
Moin Basti. Oh, eine Zeitreise zurück, aber wir springen gleich wieder nach vorne in die Zukunft, denke ich mal.
Ja, aber Zeitreise wohin?
In eine Welt, die voller neuer Möglichkeiten ist und die wir aus unserer inneren Kraft heraus selber gestalten.
Und es war auch auf jeden Fall eine ganz kurze Zeitreise in den Oktober 2023. Wir sprechen jetzt im Dezember. Und das ist auch ungefähr so diese Zeit, die wir uns jetzt kennen. Seitdem schon einige Begegnungen, einige tolle Gespräche. Und jetzt hast du mich hier begrüßt in eurem Exponential Innovation Institute. Was ist das hier für eine Räumlichkeit, für ein Ort für dich?
Also für alle, die jetzt von außen sich so ein Bild machen wollen, wir sitzen hier im Axie Space in der Hongkongstraße in der Hafen City von Hamburg. Das ist eine alte Lagerhalle und wir haben 140 Quadratmeter einen Community und Creativity Space mit unter anderem dem größten Whiteboard der Welt, 30 Meter beschreibbare Wand.
Ich guck gerade drauf, ne? Ja, hinter dir.
Ja. Ja.
Wow.
Wow, ne?
Das ist richtig gut.
Und dann haben wir hier Upcycling und Industrial Umgebung und die Idee ist, dass hier sich der Raum dir anpasst und nicht du dich dem Raum, weil du willst ja hier was ganz Besonderes, Individuelles machen und dafür musst du dir die Rahmenbedingungen auch selber hier organisieren und dafür haben wir es geschaffen.
Und schon so ein schönes Beispiel, wie das Anwendung finden kann, war eben, als wir darüber gesprochen haben, wie brauchen wir das denn jetzt für diese Aufnahme? Dann hatte ich hier die große Gruppe, Sitzgruppe gesehen und gedacht, da sitzen wir zu weit entfernt, und für dich irgendwie zwei Handgriffe, das Ganze ein bisschen kleiner gemacht, und jetzt haben wir auch die richtige Entfernung zueinander. Also ich konnte das direkt in der Praxis hier erleben, wie flexibel ihr seid.
Ja, und wie flexibel du bist. Du hast es ja gleich auch genutzt.
Und ich habe sehr gerne noch dein Verlängerungskabel genommen, was es dann noch braucht, damit wir hier diese, wie du sie ja gefeiert hast, tolle Technik hier aufgebaut haben. An der Stelle einfach mal einen herzlichen Dank an Rode, die mich auch im Vorfeld etwas unterstützt haben, noch mit Mikros und mit Technik. Sowas braucht es ja dann auch. Also für mich nochmal so ein Treiber, um das ganze Ding hier für mich auch an den Start zu bringen. Bei dir spielt künstliche Intelligenz jetzt seit einigen Jahren auf jeden Fall eine große Rolle. Was fasziniert dich an, kann ich sagen, der Thematik oder einfach an der künstlichen Intelligenz? Ich war mir so ein bisschen unsicher, wie ich das formuliere. Wie formulierst du es?
Also die LeadCon, ne, auf die du dich bezogen hast, da hatte ich ja die schöne Aufgabe gestellt bekommen, die Frage zu beantworten, wie KI die Eventbranche revolutioniert. Und meine Kernthese war schon sehr grundlegend, aber die Kombination aus menschlicher Intelligenz mit künstlicher Intelligenz zusammen, da wird dann richtig ein Schuh raus. Und was fasziniert mich dann an der KI, dass wir in der Lage sind, mit unserem ganz eigenen Vorstellungskraft und mit Kreativität und Fantasie uns nicht nur neue Anwendungsfelder für die KI auszudenken, sondern auch tatsächlich unsere Lebensbedingungen durch Einsatz von KI, die wir dann entwickeln und die für uns Lösungen anbietet, die wir vorher so gar nicht hatten, unser Leben damit auch ein Stück besser zu machen.
Da klingt auf jeden Fall schon dieser optimistische, positive Ansatz durch, den du ja absolut verfolgst. Jetzt gibt's ja, wenn man sich das Thema anschaut und guckt, wie darüber berichtet wird oder wie es in der Gesellschaft behandelt wird, gibt's ja auch, ich sag mal, den Gegenentwurf. Viele, die sagen, oder sie haben Angst davor, dass die künstliche Intelligenz, die KI beispielsweise Arbeitsplätze nimmt, dafür sorgt, dass gewisse Gruppen vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden. Was kannst du da aus deiner Erfahrung und auch mit deiner Haltung vielleicht entgegenbringen oder ihnen mit an die Hand geben, um auch Angst zu nehmen?
Also sicherlich müssen wir das auch mit in unsere Abwägung einbeziehen, dass es natürlich auch Bereiche gibt, die nach der Einführung der KI nicht mehr so sind wie vorher. Nur können wir auf der Bilanz eben genauso Dinge sehen, die wir vorher überhaupt nicht, die gar nicht möglich waren, die auf einmal dazugekommen sind, die aus meiner Überzeugung weit größeren Impact auf unser Leben haben als die negativen Dinge. Und da finde ich zum Beispiel die Frage, was können wir in der Gesundheit durch Einsatz von KI machen und oder um gesundheitliche Beeinträchtigungen erkennen und dann verhindern zu können, bevor sie überhaupt auftreten. Oder wie wir in der Lage sind, auch Hilfe und Unterstützung zu bekommen in Situationen, wo wir sonst gar keine bekämen. Und da finde ich, bringt KI einen wundervollen Impact. Und wir müssen uns über die negativen Konsequenzen eben auch im Klaren sein. Aber die Welt bleibt ja nicht stehen. Sie dreht ja weiter. Und das ist deswegen eine Fundamentalentscheidung von uns allen, von der Gesellschaft, ob wir der Vergangenheit hinterherrennen und dann auch die Kullertränen verdrücken und ob wir nicht gleichzeitig und dann mit einer Zugewandtheit versuchen, die Zukunft für uns zu erobern und sie zu gestalten, und zwar nach unseren Vorstellungen. Da bin ich ganz klar auf der zweiten Seite. Wir müssen unsere Zukunft umarmen, wir müssen sie gestalten und wir müssen sie aktiv entwickeln. Und dafür brauchen wir alle. Und das ist doch eine schöne Aufgabe.
Die Zukunft umarmen. Und jetzt habe ich dich ja schon einige Male erlebt und habe den Eindruck, dass du auch Menschen generell sehr, sehr zugewandt bist, gerne, ich nehme das Bild jetzt mal, sie umarmst. Ist das eine korrekte Beobachtung?
Also alles, was wir uns vorstellen, müssen wir von Menschen ausdenken. Und das müssen wir von einem positiven Menschenbild ausdenken. Und wir müssen sie in das Zentrum unserer ganzen Entwicklung stellen. Für was oder für wen sind wir denn hier auf diesem Planeten? Um Beziehungen, um auch Verbindungen zu haben. Und auf der Stelle sozusagen haben wir auch die Kraft und die Energie, Lösungen zu produzieren, die wirklich auch überzeugen und die Menschen erreichen. Und das ist für mich das zentrale Leitmotiv.
Kannst du für dich festmachen oder dich erinnern, wann du das so erkannt hast?
Ich glaube, dass das schon ein Prozess war. Mhm. Aber es ist auch die eigene Reise zu sich selbst. Dann, wenn ich in der Lage bin, mich selber zu spüren, meine eigenen Bedürfnisse, meine Dinge, die mir gut tun, die mir Kraft geben, die mich motivieren, die mich jeden Tag morgens mit einem Lächeln aufstehen lassen. Und ich mit dem gleichen Lächeln oder anderen Lächeln abends auch wieder ins Bett falle und zwischendurch Freude hatte, einfach positive Energie, dann habe ich da den Schalter zu mir selber gefunden. Und ich bin sicherlich irgendwo auf dieser Reise noch. Das ist eine Reise, definitiv. Und es sind sicherlich auch die Momente, wo man bestimmte Krisen bewältigt, ob es die im eigenen Berufsleben sind oder in der eigenen in Beziehungen oder mit seiner auch Gesellschaft, wo man dann auch demütig wird und sich das erkennt, dass die eigenen Möglichkeiten auch Grenzen haben, dann findet man auf einmal ganz neue Wege, in die Kraft zu kommen und in die Überzeugung und in die Entwicklung. Und das würde ich sagen, das ist so die Reise, die mein Leben bisher geprägt hat.
Und das, was du gerade beschreibst, da entsteht bei mir auch ein Bild, weil immer, wenn diese Krisen sind, die ja dann auch eine Chance mit sich bringen, ist so meine Erfahrung und Beobachtung, dass dann Verbindungen zu anderen Menschen extrem wichtig sind. Also, dass man entweder merkt, das sind Menschen, die achten auf mich, also wenn mal eine Krise da ist, oder man lernt jemanden kennen in einer besonders schwierigen Phase und daraus entwickelt sich etwas ganz Besonderes. Hast du diese Menschen auch in deinem Umfeld?
Ich habe ganz viele solcher Menschen, die irgendwas erleben durften, wo sie auch durchgerüttelt worden sind. Und es ist so schön, sich mit denen zu verbinden, weil die sind in der eigenen Tiefe unterwegs und sie sind in der Lage, Dinge zu spüren und wahrzunehmen, die ihnen selber gut tun. Und damit sind sie natürlich auch in der Unabhängigkeit, sich diese Bestätigung und diese Erfüllung von außen zu suchen. Dieser Weg ist der, wo ich in die Unabhängigkeit komme, in die Selbstverantwortung, in meine Fähigkeit, nicht mehr manipulierbar zu sein, weil ich für mich selber bewerten kann, was richtig oder falsch ist. Und das ist eine unfassbare Kraft.
Die spüre ich gerade auch. Danke schon mal fürs da mit reinnehmen. Ja, das liebe ich auch an diesem Podcast mit dem Titel Auf dem Weg. Da nimmt man immer mal wieder so Abzweigungen und ja, gewisse Meilensteine im Leben, die werden dann gemeinsam hier nochmal erreicht oder auch mal umgedreht. Und man guckt mal unter den Stein, was da so alles in der Phase war. Nimm mich und uns doch mal mit in die Phase, als du die Idee hattest mit dem Exponential Innovation Institute. Was war der Impuls dazu und wann war das?
Das war so vor 5 Jahren, ging das los. Also ich war viele Male in Silicon Valley.
Du warst auch Praktikant da, ne?
Ja. Ja, in welcher Mission kommt man denn ins Lernen? Bei den Besten der Welt, das muss man anerkennen. Sie haben so viel verstanden über Innovation, die Welt zu verändern, Großes zu erschaffen, dass wir hier in Deutschland einfach auch kollektiv im Praktikantenmodus unterwegs sind. Und wenn wir uns das eingestehen, sind wir eben auch in der Lage zu lernen. Ja. Und das ist, es waren viele Reisen. Und wenn man dann da drüben erlebt, dass exponentielles Wachstum von Geschäftsmodellen dort das Thema ist, dass Startups mit diesem Anspruch, mit diesem Ziel entwickelt werden und sie dann auch tatsächlich dort so entstehen. Dann kommt man zurück nach Deutschland und fragt sich, wer weiß das hier?
Ja. Und dann erstmal Ernüchterung.
Ja, Ernüchterung. Worüber redest du? Dann die Frage ist, wer beschäftigt sich in diesem Land mit diesem Thema? Und dann die Frage, du dir die Frage stellst, gibt es dazu überhaupt Regeln für exponentielles Wachstum in Europa und Deutschland? Und du auf alle diese Fragen keine richtigen Antworten bekommst, dann kannst du sagen, das ist aber doof. Oder du kannst sagen, das sollten wir ändern. Und das war dann auch genau meine Antwort darauf, dieses Thema ernst zu nehmen, zu sagen, wenn wir die Regeln über unser eigenes exponentielles Wachstum nicht kennen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir hier das nicht haben. Wir haben noch dieses lineare Mindset und dieses Exponentielle, das ist so heimtückisch, weil es auf einmal in der Lage ist, die linearen Geschäftsmodelle zu überholen. Das heißt, die Märkte werden komplett neu sortiert. Und das können wir uns ganz gut vorstellen, wie damals Spotify in den Markt gegangen ist und die CD einfach abgelöst hat. Wie das Apple, iPhone, Nokia aus dem Markt gedrängt hat. Das passiert gerade in jeder einzelnen Industrie. Und wenn das so eine zentrale Frage ist, dann sollten wir uns diesem Thema ganz schön fokussiert stellen. So, und mit der Mission bin ich unterwegs. Da treffe ich auf interessante, offene, freundliche, kompetente Gesprächspartner wie dich und viele andere, weißt du, ja.
Praktikant bin ich an der Stelle auf jeden Fall. Also ich finde das auch ein richtig gutes Bild.
Ja, ich bin heute noch Praktikant. Ja? Ich stehe auf, um zu lernen. Es ist meine Haltung, mit der ich in jeden Tag reinspaziere. Was darf ich heute wieder lernen? Sicherlich teile ich meine Erfahrungen mit anderen, aber ich möchte auch ihren Umgang damit erleben und ihre Fragen dazu und auch den Widerspruch, um die Grenzen meiner Modelle oder meiner Methoden, meines Vorgehens neu herauszufordern, sie zu verschieben. Und das ist ein Segen, ja, weil ich auch gar nicht den Anspruch habe, jetzt auf alles die richtigen Antworten zu haben. Ich bin ja meistens schon recht froh, wenn ich ganz gute Fragen stelle. Und das ist der Knaller, Basti. Das ist der Knaller.
Gute Fragen, absolut. Mhm.
Davon muss ich dir nichts erzählen. Ja? Das ist deine Profession. Ja.
Ich werde jetzt nicht den Elfmeter nutzen als Überleitung, sondern einfach die nächste Frage stellen. Und ob die dann gut ist, das sollen natürlich andere bewerten. Aber du hast gerade ja länger über exponentielles Wachstum gesprochen. Jetzt habe ich ja auch ganz unterschiedliche Zuhörende und bin selber auch nicht so tief drin. Wie kennzeichnest du denn eigentlich oder wie beschreibst du exponentielles Wachstum? Du hast jetzt so ein paar Beispiele genannt, wie unterschiedliche Marken oder Produkte aus dem Markt vertrieben werden. Aber was ist der Kern davon?
Das Charakteristische daran ist, dass das Wachstum dieser Modelle in jeder Zeiteinheit sich dann verdoppelt. Das heißt, wenn wir nach einem Jahr 100 Euro Umsatz haben, dann haben wir nach zwei Jahren 200, nach drei Jahren 400, nach dann vier Jahren 800.
Okay.
So, und daraus sieht man diese tolle Kurve, die dann so eskaliert. Und es gibt so ein wunderschönes Beispiel, was ich immer wieder mitbringe. Wie weit können wir, ich mach das jetzt mal. Ja. Wie weit kannst du mit 25 Schritten gehen, Basti? Oder 30 Schritten? 30 Schritten. Noch klarer. 30 Schritte.
Also wenn ich mich in den Moment sozusagen beame, das zu machen, dann würde ich sagen, ich schaffe wahrscheinlich pro Schritt doch etwas mehr als einen Meter. Also würde ich jetzt vielleicht mal tippen, mit 30 Schritten 40 Meter.
Oh, das ist, da sieht man den Sportler in dir, von dem ich ein bisschen was mitbekommen habe. Ja. Und das ist schon großartig geschätzt. Du hast nämlich automatisch lineare Schritte unterstellt.
Ja, natürlich. Natürlich. Als Praktikant.
Als Praktikant.
Der gerade den ersten Tag hat.
Und die Antwort ist auch irgendwie so 30 Meter, 40 Meter, sowas in der Größenordnung. Ne? Aber wenn du 30 exponentielle Schritte gehen könntest, dann würde der erste Schritt ein Meter sein, der nächste zwei, der nächste vier, der nächste acht. Und die, hast du eine Idee, wie weit du mit 30 exponentiellen Schritten gehen könntest?
Ich werfe jetzt mal hier rein, 2 Kilometer.
Wow, 25 Mal um die Welt. Du kannst es dir nicht vorstellen.
Und offensichtlich nicht.
Und das ist nicht nur dir nicht möglich, das ist unserer ganzen auch Vorstellungskraft entzogen.
25
Mal um die Welt. So, und deswegen müssen wir uns was vorstellen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Nämlich wirklich mindblowing, also Dinge, die unsere bisherigen Erfahrungen hinter sich lassen, zu entwickeln. Und dafür brauchen wir ganz viel Kreativität, Fantasie, Vorstellungskraft, Mut, Fröhlichkeit, Leichtigkeit und so weiter. Und jetzt kommt das Krasseste, dass genau das lernen wir in der Schule und im Studium alles nicht. Wir lernen nämlich Dinge, die es gibt, zu reproduzieren. Und wir lernen es nicht, sich Dinge vorstellen zu können und fantasieren zu können über Dinge, die es noch nicht gibt.
Mhm. Krass. Ne? Man kann es ja leider wirklich auf diese Floskel, auf die Formulierung da runterbrechen. Ja, das haben wir doch immer so gemacht. Mhm. Warum sollen wir das nicht jetzt auch wieder so machen?
Ja, das war auch lange Zeit, sagen wir mal, hat es funktioniert. So können wir es vielleicht beschreiben, ja. Nämlich im Industriezeitalter, als es darum ging, Befehle zu bekommen und die auszuüben und dann eine Sache, die es schon gibt, nochmal irgendwie konsequenter und öfter zu machen. Aber wir leben ja in einer vierten industriellen Revolution, der größten Transformation der Menschheitsgeschichte, wo alle Erfahrungen aus der Vergangenheit uns nichts mehr bringen, weil letztendlich die Spielregeln für die Zukunft sich fundamental von denen der Vergangenheit unterscheiden. Und diese neuen Spielregeln sind eben so skalierungsfähig. Ja? Ich kann Dinge, die ich früher produzieren musste, da musste ich irgendwelche Sachen mit Maschinen herstellen und lagern und so weiter, die werden auf einmal, gehen die in die digitale Welt, werden als Daten durch das Internet verschickt. Ja? Die haben auf einmal keine Grenzen mehr. Und da ist ja, also doch das Beispiel der CD, ja, einfach ein tolles Beispiel. Der Schritt von der Schallplatte zur CD, das war eine Rieseninnovation. Das war aber bei Lichte betrachtet eine sogenannte inkrementelle Innovation. Sie war eine echte Verbesserung, aber sämtliche Wertschöpfungsstufen, die man hatte, blieben erhalten. Ich musste das drucken, ich musste das lagern, ich musste das transportieren, dann musste ins ein Geschäft, da war jemand, der hat das verkauft. Und jetzt war das nicht mehr diese Vinylplatte und 33 Zentimeter groß, sondern es war auf einmal dann so eine silberne Platte, die ist schon viel kleiner. Und die Daten sind noch vorher analog, jetzt sind sie digital, aber es war alles wie bisher. Und als es dann über MP3 auf einmal downloadbar wurde, sind diese gesamten Wertschöpfungsstufen einfach obsolet geworden. Und genau das erleben wir gerade in unseren Prozessen. Ob wir uns mit der Gesundheit, mit dem Banking, mit der Bildung, ob wir uns mit Mobilität, ob wir uns mit Handel, was auch immer wir nehmen. Nicht, dass es das andere nicht auch noch gibt. So. Am Ende brauchen wir sogar auch für das Abspielen der MP3-Formate ein Mobiltelefon oder ein so. Aber es ist ja schon was ganz, ganz anderes. Und um sozusagen in dieser Welt wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir Dinge, die es noch nicht gab. So, weil die, die es gibt, die kann ich ja wirklich skalieren und die kann ja jeder sich auch downloaden. Die muss ich nicht noch ein zweites Mal finden. Da ist also die Möglichkeit, damit einen Markt zu besetzen, schlichtweg verpasst. Ja? Wir müssen also einen Schritt weiter denken, ein Stück kreativer sein, ein Stück mutiger sein. Und dann geht auf einmal da die Tür auf für unsere Zukunft. Aber es hängt an unserer Haltung.
Und genau dafür und damit bist du angetreten. Mhm. Jetzt hast du uns da schon echt einen guten Überblick gegeben. Hast du das für dich schon so gefunden, was genau die Philosophie ist vom Exponential Innovation Institute?
Also ich habe da zu dem Thema auch 3 Bücher geschrieben und bin da als Speaker unterwegs. Der Kern ist es erst einmal überhaupt diese Vorstellungskraft zu entwickeln, diesen Wunsch zu haben. Wenn ich den nicht denke, das ist alles doof und vielleicht ist das bald vorbei und vielleicht kann ich mich auch gegen Digitalisierung impfen lassen, so, dann können wir auch aufhören. Mhm. Aber für die weitermachen wollen, davon gibt's ja Gott sei Dank ein paar, ja. Da habe ich dann die 5 Exponential Principles, mit denen man die Strategie seiner eigenen Geschäftsmodellentwicklung ansetzt, um in einem Lösungsraum nach derartigen neuen Sachen zu suchen. Und dann schmeißen wir den Kreativprozess an und dann blitzen da die Ideen nur so aus den Stickies raus. Ja. Und das alles entscheidende Kriterium, und das kann ich gar nicht als sozusagen führend und prägend genug beschreiben, das ist Purpose. Wir müssen einen Beitrag suchen zu einer besseren Welt, zu etwas, was wirklich gebraucht wird, was Menschen wirklich überzeugt und in tiefes Verlangen ist und wo wir hier die Welt ein Stück besser machen können. So, und danach suchen wir systematisch mit Kreativität. Wo haben wir noch Themen, wo wir gerade merken, das passt noch nicht, das ist noch nicht gut genug, da müssen wir ambitionierter drüber denken. Und da können wir ja leider oder Gott sei Dank feststellen, da draußen ist noch nicht alles perfekt. Und das ist noch lange nicht alles perfekt. Also da werden wir noch gebraucht. So, und danach suchen wir dann. Ne?
Und hast du mal gerade ein Beispiel, worüber ihr gerade nachdenkt, so ganz aktuell hier bei euch?
Ja, ich könnte jetzt von ganz vielen tollen Startups sprechen, die wir in diesem AI-Startup-Hub hier begleiten. Aber ich sozusagen, ich greife mal eins raus und alle anderen dürfen mir nicht traurig sein, dass ich die nicht erwähne, weil da so viel Gutes dabei. Ja? Aber ich finde zum Beispiel Shanti wundervoll. Shanti, Mo und Marie, die haben sich im Studium kennengelernt, ein Pärchen und wie sich es dann gehört, so richtig ineinander verliebt. Und dann haben sie auch eine Firma gegründet. Aber dann waren sie so ambitioniert und haben so hart gearbeitet. Irgendwann waren die auch platt und ermattet und ganz schön erschöpft und haben Gott sei Dank noch einen Stecker gezogen. Und die waren so auf dem Weg zu Burnout und Depression, Niedergeschlagenheit. Das nicht so geklappt hat, wie sie es gewünscht haben. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, ja, was lernen wir denn daraus? Ja, wie sie es gehört haben, sie für sich selber angefangen, anders zu denken. Nämlich über die Kraft und die Lust und auch die der Umgang mit Imperfektion und mit auch Demut und Bescheidenheit. So, und dabei, wenn sie schon diese Lernkurve gemacht haben, haben sie sich überlegt, ja, das können wir doch auch anderen anbieten und haben eine App entwickelt, Shanti, mit der man Depression und Burnout behandeln kann, mit KI, mit einem Dialog, mit einem Chatbot, nämlich bevor es richtig knallt, der mir ja hilft, mit einem zugewandten und positiven Dialog in eine andere Haltung zu kommen, in ein anderes Denken zu kommen, weil wir gerade erleben, dass viele Menschen sehr erschöpft sind und echt herausgefordert sind. Die Psychologen, die Wartelisten sehr, sehr lang sind, richtig gute, muss man auch finden und so weiter. Da haben wir gesagt, da müssen wir helfen. Und da sind die auf Shanti gekommen. Und die durfte ich bei ihrer ganzen Entwicklung, Positionierung, Geschäftsmodell, Story und so weiter mit unterstützen. Und dann geht man nach Hause und denkt, wow, toll, was die machen. Mo und Marie, Marie und Mo. Wow. Und dann geht einem das Herz auf, ja. Und die helfen wirklich Menschen in Not. Und das ist doch toll.
Danke fürs Teilen. Mhm. Du bist auch als Autor sehr regelmäßig unterwegs. Ich habe jetzt über deine Kanäle noch gesehen, ganz aktuell wieder im Magazin Max. Das ist das Magazin für Lebensästhetik, habe ich mir auch nochmal rausgeguckt. Und da hast du deine eigene Rubrik Deutschland legt den Schalter um. Was kann man da in der aktuellen Ausgabe von dir lesen? Worauf gehst du ein?
Also die in wenigen Tagen kommt die nächste Ausgabe raus. Da schreibe ich über Humboldt 4.0.
Bedeutet?
Also schon auch so ein Herzensthema von mir. Also ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie Bildung offensichtlich sehr prägend ist. Und wenn ich nur lineares Denken lerne und nur lerne, die Vergangenheit zu reproduzieren, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Gesellschaft und selbst unsere Talente, unsere Hochschulabsolventen und unsere Manager mit einem Denken ausgestattet sind, das einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Wir hinken einfach hinterher. So, und gleichzeitig feiern wir aber und glorifizieren unsere Aufklärung, die uns irgendwann mal ganz nach vorne gebracht hat. Und das ist ja auch die Wahrheit. Das waren die Aufklärer und dazu zählt eben Humboldt. Und damals war die Kernthese, wir müssen Lehre und Forschung miteinander verbinden. Und daraus speist sich dann gutes Handeln und gute wettbewerbsfähige Unternehmen und so weiter. Und meine Hypothese ist, das reicht nicht mehr. Das ist im Gegenteil, das ist heute, blockiert uns das. Wir reden uns das auch noch schön. Und wir leben doch, dass es einfach vorne und hinten nicht mehr reicht. Also müssen wir es neu ausrichten. Wir müssen es auf die Zukunft ausrichten und zwar auf eine digitale Zukunft. Und dieses 4.0, das ist eben die vierte industrielle Revolution. Und meine Kernthese ist, wir brauchen eine dritte Dimension. Zu Lehre und Forschung gehört was Drittes dazu. Und wir brauchen die Kernkompetenz Product Development und Company Building. Nur wenn wir Leuten beibringen, Produkte zu bauen und Firmen zu gründen, können wir hoffen und darauf bauen, dass sie das auch können. Mhm. Ich finde, das ist ja schon absurd, dass wir feststellen, dass wir so wenige gründen und so wenige richtig erfolgreich sind und das so richtig knallt. Und wenn wir an der Ursache daran überhaupt nicht arbeiten, wir müssen unser Bildungssystem auf die Zukunft ausrichten. Und dann brauchen wir uns auch vor der Zukunft keine Sorgen mehr zu machen. Wir werden sie einfach gestalten. Aber wenn wir es nicht machen, dann sind wir Opfer dieser Veränderung der vierten industriellen Revolution. Aber ich möchte, dass wir nicht Opfer sind. Ich möchte, dass wir unser Schicksal selber in die Hand nehmen und mutig sind. Und darüber schreibe ich da und gebe so ein paar Ideen und Ansätze sehr konkret. Und möchte für eine Transformation der Bildung werben, die wir dringend brauchen.
Ja, echt ein Herzensthema bei dir. Das habe ich jetzt schon in vielen Artikeln, in anderen Podcast-Folgen auch rausgehört. Jetzt warst du ja auch über einen längeren Zeitraum in der Bildung aktiv. Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, 2007 bis 2020 an der HSBA. Was hattest du da persönlich für Ansätze, um da schon einen besseren, einen zukunftsfähigeren Weg zu gehen?
Also nur zur Einleitung, ich würde sagen, ich bin heute auch immer noch in der Bildung unterwegs.
Okay, ja, unbedingt. Die Korrektur muss unbedingt sein, ja.
Und vielleicht gibt es auch sehr unterschiedliche Bildungsmodelle. Ich würde aber heute immer noch sagen, das ist einfach eine sensationelle Idee, eine duale Hochschule zu bauen. Ich sage das so frei raus, weil ich diese Idee nicht hatte. Ich durfte aber sehr schnell als Geschäftsführer die Umsetzung angehen. Aber diese Idee ist sensationell gut. Und was wir da gemacht haben und was die HSBA heute immer noch macht, sehr praxisnah die Leute ausbilden. Und sie auch damit als angehende Fach- und Führungskräfte zu qualifizieren. Und wir haben damals schon eine ganze Menge Digitalisierungssachen da auf den Weg gebracht. Und das ist gut so. Und ich gratuliere den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu den ganzen Erfolgen. Und meine eigene Bildungsreise ging eben in die Exponentialität und in die Entwicklung von Startups und der Transformation von Unternehmen. Und da qualifiziere ich heute Manager, Führungskräfte in Strategie, in Leadership, in der Frage von Projektorganisation, in all diesen Themen und setze da an, Dinge nicht besser zu machen, sondern fundamental anders zu machen. Und so ein Systemwechsel. So, das ist heute die Bildung. Beides hat seinen Platz, denke ich, ne?
Auch in dieser Folge hier, ja.
Ja, klar.
Danke, dass du das alles mitbringst. Darauf hatte ich ja gehofft. Und jetzt habe ich auch noch einen Gastbeitrag von dir gefunden, schon ein bisschen länger her im Hamburger Abendblatt, also nicht hochaktuell. Und da, ich formuliere es mal so, hast du darauf hingewiesen, dass es, um zukunftsfähig zu bleiben, neues Unternehmertum braucht. Das klang jetzt auch schon mal durch für das Zeitalter der Digitalisierung. Da sind wir ja bei der vierten industriellen Revolution im Endeffekt. Was sind das dann für Skills und für Inhalte, die da drin stecken in dem neuen Unternehmertum?
Mhm. Das sind so zwei, drei Aspekte, die ich da rausgreifen will. Das eine ist, sich etwas vorzunehmen, was eben noch keiner gemacht hat. Also Neuland zu betreten. Du schmunzelst, ne?
Ja, mir geht direkt durch den Kopf. Also es gibt dann durchaus Unternehmen, wo ich das nicht so sehe, wo lieber an dem Etablierten festgehalten wird. Aber ja, es klingt ja schon durch, dass es wichtig ist, das eben zu betreten, raus aus dieser bekannten Komfortzone wahrscheinlich auch.
Ja, ja. Die Komfortzone verlassen und in die Wachstumszone einzutreten, in der ich erstmal tatsächlich als Mensch wachse, als Organisation wachse, wo ich meine Potenziale habe. In der Komfortzone habe ich ja keine Potenziale mehr. Da bin ich nur noch in der Reproduktion. Ich muss wachsen wollen. Ich brauche ein Growth Mindset. Und die Lust, die Zukunft zu erobern, ja, und groß zu denken, mutig zu sein und kraftvoll zu sein. Und das erst einmal mit mir selber, denn ich kann ja nur eine Organisation führen, Mitarbeiter führen, wenn ich da selber schon mal irgendwie aufgeräumt bin. Damit fängt vieles an. Und dann fange ich an zu lernen, auszuprobieren, ist jetzt KI tatsächlich der richtige Ansatz oder bin ich lieber bei Blockchain, um einfach nochmal was anderes zu droppen hier? Ja. Das können wir eine eigene Folge machen.
Also. Mit so Buzzwords?
Buzzwords, ja. Ja, und dann auch tatsächlich ein Leadership, darüber rede ich und da arbeite ich sehr gern mit den Teams, weil in sozusagen diese Vorstellung, ich gebe Anweisungen und dann wird das executed oder ausgeführt und einfach umgesetzt. Ja. Das ist das alte Mindset. Und heute dann eben mit Servant Leadership, also ich versuche zu empowern und zu enablen. Ich bin also der oberste Dienende meiner Organisation. Ich frage, was ihr braucht, um besser werden zu können.
Bedeutet das auch, sich als Führungskraft zurücknehmen zu können?
Ja. Das heißt, als Führungskraft früher klare Ansagen zu machen, heute reicht es, in Anführungsstrichen reicht, gute Fragen zu stellen, weil die Antworten wird das Team finden und die sind möglicherweise gar nicht in dem Team selber jetzt vorhanden, sondern die sind in der Antwort des Marktes auf die neue Idee verbuddelt und ich muss mit geschickten Experimenten rauskriegen, wie die Antwort auf diese gute Frage ist.
Wow.
Ne?
Ich denke da gerade mit drauf rum. Das heißt, man muss als Team auch erstmal die Chance bekommen, Fragen sozusagen an den Markt auch zu stellen, um Antworten einzusammeln und dadurch eine Weiterentwicklung erzeugen zu können.
Ja, ich lerne durch gezielte Experimente in der Beteiligung von Kunden und oder Experten über die Wirkungsweise und damit natürlich den Erfolg meiner Geschäftsidee und die Fähigkeit des Teams, derartige Experimente zu organisieren, um das Lernen über den neuen Markt, die neuen Zielgruppen, die Bedürfnisse, die auch die Anwendungsbereitschaft, die Grenzen dieser Lösung herausfinden zu können. Und in vielen solcher Experimenten dann und das Puzzle dieser Experimente zusammen die Antwort auf das neue Geschäftsmodell liefert. Geil, oder?
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du mit diesem Ansatz zu Unternehmen kommst? Beziehungsweise, ich habe schon so eine Idee, dass du wahrscheinlich von bis an Reaktionen bekommst, oder?
Also erstmal finden das alle ziemlich cool.
Ja, wie lange?
Und dann fragen die sich, wie kann ich das organisieren? Dann sage ich, dafür gibt es Gott sei Dank ein paar Regeln. Also das fängt zum Beispiel mit der Entscheidung an, dass ich das wirklich will. Dass ich auch mich darauf einlasse, dass ich am Anfang nicht Antworten geben kann, die ich ja erst auf dem Weg bekomme. Ich muss also umgehen mit Unsicherheit.
Ja, das weiß ich noch nicht, muss man auch mal sagen können.
Das kann keiner wissen. Wir machen ja etwas, das hat noch keiner gemacht. So, also wir wussten ja, dass man zum Beispiel, egal was man tut, nicht zum Mond fliegen kann. Das haben wir sofort gewusst. Deswegen haben wir es ja auch nicht versucht. Die anderen haben das einfach nur nicht gewusst und haben es dann aus Versehen gemacht. Ja. So, und wir sind sehr schnell dabei zu erklären, was alles nicht geht, weil wir in die Vergangenheit schauen, ob es schon mal jemand gemacht hat. Also wenn das schon mal jemand gemacht hat, dann können wir mit Sicherheit sagen, es funktioniert.
Und da nochmal kurz nachgefragt. Sagen wir auch, dass es nicht geht oder wahrscheinlich nicht geht, um uns abzusichern?
Ja, ein Ausreden. Wir versuchen uns sofort zu rechtfertigen und auch uns vor der Lernreise zu schützen. Weil sie könnte ja sensationell schön werden. Das halten wir ja gar nicht aus, wie schön das alles ist. Und also das tollste Beispiel ist doch Edison. Der hat 10.000 Glühbirnen entwickelt, die nicht funktioniert haben. Aber er hat gewusst, dass er diesen Weg gehen muss. Und er konnte immer eine weitere Variante ausschließen. Und hat viele dieser Experimente gemacht. So, und das war damals schon richtig. Und diese Fähigkeit, diesen Modus müssen wir wechseln. Ja? Und viel mehr. Und dafür müssen wir experimentieren können. Und das Wunderschöne an unserer Welt und der Wirklichkeit ist, dass sie interdisziplinär ist. Das heißt, ein Team, was Fragen beantworten oder stellen soll und Antworten suchen soll zu Phänomenen, die draußen unser Leben bestimmen, braucht Kompetenzen in unterschiedlichen Disziplinen. Und zwar automatisch, um diesen Prozess zu steuern. Und dafür brauchen wir Menschen, die sich miteinander verbinden und sich zuhören, aufeinander zubewegen, miteinander in einen Austausch eintreten, wo sie um eine gemeinsame Sicht auf Entwicklungen auch sich verbinden und austauschen. Da darf ich zum Beispiel kein Ego haben. Das darf ich weder in dem Team haben noch in der Führung des Teams, weil es ansonsten genau dieser Lernhaltung und diesem Prozess im Wege steht. Sensationell.
Damit hast du jetzt gerade den Teppich für mich ausgerollt, weil wir uns auch schon mal über einen weiteren Bereich deines Schaffens ausgetauscht haben. Und das ist das konkrete Arbeiten mit Trainern im Fußballbereich. Nimm uns mal mit auf den Platz bitte oder mit in die Kabine oder wo auch immer du mit denen arbeitest. Mit was für einer Botschaft gehst du zum Beispiel zu Trainern von Fußballteams, weil da geht es ja auch um Potenzial in Mannschaften.
Es geht bei Corporates, bei Startups und im Sport immer um Potenzial. Und das Potenzial von uns allen ist unfassbar groß. Es ist so groß, dass wir es uns kaum vorstellen können. So groß ist es. Und die Frage ist relativ einfach, wer kann das denn heben? Könnte ich jetzt das Potenzial von Basti heben? Oder könntest du mein Potenzial heben?
Was meinst du mit heben?
Ja, dass ich dir jetzt sagen könnte, Basti, mach mal so und so und dann bist du perfekt oder bist die nächste Version von dir selber. Könnte ich das tatsächlich schaffen? Nein. Das kannst nur du selber schaffen. du kannst dich entwickeln und Themen und Schlüssel und Zugänge zu deinem Wachstum auch zulassen, aktiv steuern, wenn du das wirklich ganz innerlich wirklich willst. Und dann sind wir bei dem Thema Eigenverantwortung. Übernimmst du die Eigenverantwortung für deine Entwicklung oder willst du, dass irgendjemand anders für dein Leben verantwortlich ist? Und da wir in der Bildung konditioniert werden, auch in unserer Gesellschaft sehr oft Erwartungshaltung anderer erfüllen zu sollen, ist diese Fähigkeit haben wir irgendwo verloren, sehr oft und nicht richtig entwickelt. Und ich begleite Menschen durch Coaching, durch diese Prozesse in Corporates, in Startups, aber auch im Sport, diesen Zugang zu sich selber wieder zurück zu bekommen, um daraus wirklich den Schlüssel für das eigene, für die eigene Potenzialentfaltung zu heben.
Das heißt Unterstützung zur oder Befähigung zur Eigenverantwortung.
Ja. So, der ja. Ich denke nur, wenn ich das hier sehe, was du hier Tolles aufgebaut hast, Basti, mit deinem ganzen Podcast-Studio. Das hast du ja alles selber dir ausgedacht, organisiert, das hast du selber eingerichtet. Da ist ja eine ganze Menge zu tun. Das zeigt, dass, was du da für ein Power-Typ bist. Ja? Und ich ahne schon, was da in den nächsten Jahren noch alles von dir kommen wird. Und wirklich deine Vorstellungskraft ist das Einzige, was dich davon abhält, genauso weiterzumachen. Das ist Wahnsinn.
Oh, das ist eine richtig gute Energie in der ersten Folge 2024. Wir sind die Auftaktfolge.
Also es ist wahrscheinlich ein sensationelles Jahr. Das kann nur ein gutes werden. Wir müssen positiv in die Welt schauen. Wir müssen an das Gute glauben und wir müssen hart daran arbeiten, an das Gute. Wir müssen uns mit den Menschen verbinden, wir müssen zusammentun, wir müssen Beziehungen entwickeln und positiv an ein Menschenbild glauben, wo wir die Chance haben, auch Frieden und Beziehungen und eine Gesellschaft, die zusammenhält, zu entwickeln. Nicht zu teilen und Fingerpointing zu machen, sondern auch zuhören. Wahnsinnig zuhören. Mhm.
Und es ist insofern so schön, dass du das in diesem Podcast jetzt nochmal deutlich machst, weil mir fällt gerade ein, diese ganze Reise mit dem Podcast wäre so solo ja überhaupt nicht möglich und total unlogisch irgendwie, weil es lebt ja genau davon, dass ich ins Gespräch gehe, dass ich meine Begeisterung für andere Menschen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teile, dabei ganz viel für mich mitnehme und im besten Fall nimmst du dir auch noch was aus unserer Begegnung mit?
Also ich verrate dir mal ein Geheimnis.
Oh, ja. Aber nur mir jetzt.
Ja, ja. Psch. Und zwar die Kolleginnen und Kollegen bei der Liedcon, wenn die über dich reden, sagt die der Basti Wesserschmidt, falscher Versprecher, ich habe einen Freund Basti Huber auch noch.
Ja. Aber ich nehme das als, also wenn er dir und du ihm nahestehst, ist das ein absolutes Kompliment.
Sensationell nah, wir haben heute Morgen wieder telefoniert.
Ja, Grüße an den
Basti Huber.
An den Basti Huber, ja.
So, dann sagen die, der Basti Messerschmidt, der hat wirklich Interesse und eine Nähe zu den Menschen, die er da auf der Bühne einlädt in ein Gespräch und ihnen ganz persönlich begegnet. Und so war ja auch unser Kennenlernen in dem Zoom-Call. Ja.
Stimmt, vor der eigentlichen
Moderation. Vor der eigentlichen Moderation, wo wir uns ja gar nicht um die Sache unterhalten haben, sondern du wolltest ein bisschen wissen, wer ist denn der Typ? Und bei mir war das, dass ich auch dir Fragen stellen durfte.
Absolut.
Und das, glaube ich, ist das eins deiner vielen Geheimnisse für diese Art des Interviews und der Verbindung und der Veranstaltung, die du hostest.
Puh. Vielen Dank. Das ist eine schöne Motivation, weiterzumachen und vor allen Dingen weiter zu verfolgen, was bei euch hier so abgeht. Du bist ja auch mit Events hier unterwegs, also auch diese Leidenschaft kannst du ja hier wunderbar ausüben. Also das ist hier auch experimenteller Raum irgendwie, ne? Für alles, was dir so in den Kopf kommt, das kann hier stattfinden, habe ich so den Eindruck.
Also wir haben eine ganze Menge hier. Also wer hier sich austoben will, von natürlich Legosteinen über Playmobil, über irgendwelche Werkzeuge bis hin zu, also alles an Stiften, Papier, Figuren, irgendwelchen Papierschnipseln und allen möglichen Bausteinen. So. Wem das nicht reicht, das bringt sich einfach auch noch was mit. Aber dieser Raum ist geschaffen worden, um ihn zu auch zu seinem zu machen. Und jetzt kommt die sozusagen die Pointe. Deswegen heißt er auch, wenn man ihn zum Beispiel auf Plattformen sucht, you name it, weil jeder, der hier ist, ihn ja auch mit seinem ganz individuellen Thema bespielt und am Ende ihm auch sogar den Namen geben darf, eingeladen, zu sagen, wie er ihn nennt, was er für ihn, für sie bedeutet. You name it. Also du gibst diesem Raum den Namen.
Ja. Und um das jetzt nochmal weiterzuspielen, selbstverständlich auch in den Shownotes dann der Link, also wie man diesen Raum dann auch mal zu seinem machen kann und mal den Namen geben kann, würde ich dann mit reinpacken, sicherlich in deinem Sinne.
Gerne, danke, danke.
Und dann werdet ihr wahrscheinlich hier auch empfangen mit Lieblingsmusik von Uwe.
Oh, Basti, wie cool war
das? Ich jedes Mal. Also, und genau so haben wir es dann auch umgesetzt auf der Bühne. Mhm. Uwe ist zu Musik von Jan Delay auf die Bühne gekommen.
Wow, schön geschwebt, oder?
Wenn das ausreicht, wenn das mal ausreicht, das war, glaube ich, mehr. Und dann hast du ja auch noch DJ Matt getroffen.
Was für ein Tag, oder?
An dem Abend, der hat dann noch bei der After, After, ne, was ist es denn dann, beim Get-Together hat er noch aufgelegt, ich glaube, so nennt man es dann. After Work, also, ja, für manche war es ja auch Arbeit.
Also die Beginners und Jan Delay. Damit rocke ich hier jeden Tag. Damit ist es Wahnsinn.
Du hast das immer laufen, wenn ich hier reinkomme. Und auch alleine das vermittelt schon so eine positive Energie. Und das spiegelt so, schon so viel von dir wieder. Mhm. Immer wenn ich jetzt die Musik höre, habe ich direkt wieder einen Austausch zwischen uns im Kopf. Ist auch eine ganz große Fähigkeit von dir.
Oh, also das gebe ich an Jan Delay und die Beginners und DJ Matt auch.
Ja, weiter, aber es geht da ja wirklich um Atmosphäre.
Ja, klar.
Die du damit schaffst. Es ist so einladend, dann reinzukommen. Ja, ja. Und es ist auf den ersten Blick zumindest so einfach. Ja. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch dafür, zuzuhören, so zu wissen, mag die Person, die da jetzt kommt, mag die auch diese Musik? Oder spiele ich hier wieder nur mein Ego und habe meine Musik laufen? Also das ist ja eine Gemeinsamkeit. Das haben wir ja auch in unserem Vorgespräch festgestellt, dass wir beide die Beginner und Jan Delay total feiern.
Total. Und dann haben, sozusagen ist das ja hier auch gestaltbar, also jeder ist eingeladen, seine Playlist anzuschmeißen. Ja? Ich habe hier eine große Boxen, eine Disco-Kugel, wir haben hier Disco-Lights in einem Kreativ- und Innovation-Space, wo wir dann unser Leben feiern, unsere Arbeit feiern, den Erfolg feiern, die Learnings feiern, um letztendlich Kraft und Energie aufzunehmen für die nächsten großen Herausforderungen, von denen ja dann noch einige vor uns liegen. Und das geht mit Musik einfach sensationell gut.
Auf welche Herausforderungen hast du Bock in 2024?
Ich habe Bock, dass wir in diesem Land wieder in die Kraft kommen, ja? Dass wir uns wieder aufrichten und wirklich uns zusammentun und verbinden, nicht um uns über andere zu stellen, sondern um wieder unsere Orientierung zu finden, die wir in diesem Land komplett verloren haben. Und das heißt nicht, dass es jetzt nicht auch positive Dinge jetzt schon gibt, aber wir brauchen wieder eine Zukunftsvision, etwas, was uns wirklich antreibt. Und wir könnten das Thema Bildung, und da schließe ich den Kreis zu Humboldt 4.0, wenn wir wüssten, dass wir da schon mal so erfolgreich mit waren, dass wir erkannt haben, dass wir unser Bildungsmindset, denn damals ging es darum, Glauben durch Wissen zu ersetzen. Das war die Aufklärung. Damals die Kirche und so haben uns Glaubenssätze gegeben und auf einmal hatten wir Wissen und konnten damit ganz anders umgehen. Ja? Wenn wir jetzt es schaffen würden, Wissen durch Können. Ja? Wir sind das Land der Dichter und Denker. Das sagt eigentlich schon aus, dass wir gar nicht können.
Hm. Wir müssen das Land der Könner werden.
Ja.
Und Könnerinnen.
Ja, und was für welche. Ja? Mhm. Wenn wir eine Bildungsrevolution, jetzt ist es irgendwie ein paar Tage PISA schon wieder hinter uns, haben schon wieder vergessen. Und der nächste Bauchklatscher wird kommen, denn wir gehen ja dann das Thema gar nicht ran. Mhm. Und in den Hochschulen ist genauso viel Handlungsbedarf. Da müssten wir nur mal tiefer reinschauen. Kommen da Menschen raus, die voller Kraft und Tatendrang sie auf den Weg machen, die Zukunft zu gestalten? Nein. Nicht ansatzweise genug. Wir könnten derartige Kraft und Zukunftsbegeisterung und Aufbruch in diesem Land produzieren, wenn wir Bildung nehmen würden. Aber das wäre so mein Wunsch. Das würde ich gerne annehmen. Da würde ich meiner Stelle meinen Beitrag dazu leisten.
Klingt sehr sinnvoll, ja. Und ja. Ich bin da gerade noch mal bei so einem Bild. Das nutze ich für... Also wenn ich über Moderation spreche und mit Menschen, mit Persönlichkeiten, die ich anmoderiere, dann sage ich immer gerne, ich sehe es als meine Aufgabe, euch eine Rampe zu bauen, eine Sprungschanze, ja, mit der ihr dann auf die Bühne geht. Und das soll nicht sein, wo ihr hinten irgendwie wieder runterfallt. Und das ist doch irgendwie auch ein Bild, was wahrscheinlich für Schule, für Hochschule passt, dass man mit dieser Startrampe dann von Schule Richtung Hochschule und dann auch ins Berufsleben startet und da richtig abheben kann.
Ja.
Das Bild geht mir gerade nochmal durch den Kopf. Also ja. Da gibt es auf jeden Fall auch Parallelen.
Richtig abheben.
Und hier kommt jetzt noch der Abspann zu dieser Folge Auf dem Weg.
Große Freude mit dir hier in dieser Folge 126 von Auf dem Weg abzuheben.
Wahnsinn. Also was für eine Story, oder? Chaka.
High five.
High five.
Danke, lieber Uwe, und ja, noch ganz viel Erfolg, viel raus aus der Komfortzone, viel Neuland betreten mit tollen Persönlichkeiten wünsche ich dir hier.
Danke, Basti, und auch für dich und für deine ganzen Hörer ein sensationelles 2024.